Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka und ich freue mich, dass auch Sie dabei sind. Auf den ersten Blick, da könnte man denken, die beiden Bücher, die wir heute im Programm haben, hätten eine gewisse Nähe zueinander, denn beide erzählen vom Leben und Überleben zu Kriegszeiten. Auf den zweiten Blick gibt es wenig Gemeinsamkeiten zwischen Olivia Mannings Freunde und Helden, einem Roman, der den Zweiten Weltkrieg und eine näher rückende Wehrmacht auch mit komödiantischen Mitteln erzählt, und Heller Weg, Geschichte eines Konzentrationslagers im Donbass 2017 bis 2019, dem Bericht des ukrainischen Schriftstellers Stanislav Aseev über seine Gefangenschaft und Folter durch prorussische Separatisten. Schauen wir zunächst auf den Roman. Im Herbst 1939 zog die britische Autorin Olivia Manning mit ihrem Ehemann zunächst nach Bukarest und verbrachte dann die folgenden Jahre des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Ländern des Balkan und Nahen Ostens. Ihre turbulenten und oft gefährlichen Erlebnisse bilden den Hintergrund ihrer ab 1960 veröffentlichten Balkan-Trilogie. Der Schriftsteller Anthony Burgess zählte diese Bücher zu den besten literarischen Dokumenten über den Zweiten Weltkrieg. Nach Der größte Reichtum und Die gefallene Stadt ist nun der dritte Band der Trilogie in deutscher Neuübersetzung erschienen. Wolfgang Schneider hat Freunde und Helden gelesen.
Im letzten Band von Olivia Mannings Balkan-Trilogie über den Zweiten Weltkrieg wechselt der Schauplatz. Knapp haben es Harriet und Guy Pringle im Herbst 1940 aus dem umkämpften Bukarest, wo die ersten beiden Bände spielen, nach Athen geschafft. Harriet atmet nach den widrigen rumänischen Erfahrungen auf. Palmen und alte Pracht. Athen ist für sie eine Stadt der Sehnsucht. Die Mitglieder der kleinen britischen Expat-Kolonie streunen durch die Cafés und Bars und bereden ihre Probleme. Es gibt in der Kriegszeit nicht genug Jobs für alle. Und so machen sich die in Griechenland Gestrandeten gegenseitig die wenigen attraktiven Posten in den Sprachschulen, Kulturinstituten und Gesandtschaften streitig. Einer von Guys Dozenten aus Bukarest hat es inzwischen in Athen auf einen Leitungsposten beim British Council geschafft. Er begrüßt Guy und Harriet mit hämischen Worten.
Wann seid ihr angekommen, ihr wunderbaren Menschen? Ihr habt es am Ende also doch noch rausgeschafft? Während er vor Lachen rührte, wackelten seine groben, kleisterfarbenen Gesichtszüge und er umklammerte seine Pfeife, den einzigen Halt in einer Welt, in der alles geschehen konnte.
Am liebsten jedoch würde er den Konkurrenten Guy gleich nach Kairo weiterschicken. Diese Rivalitäten, die oft mit der Waffe der üblen Nachrede ausgefochten werden, sorgen für viele komödienhafte Szenen im Roman. Der Krieg folgt Guy und Harriet aber unweigerlich auch nach Griechenland. Der italienische Diktator Mussolini möchte nicht länger bloß zusehen, wie Hitler erfolgreiche Blitzkriege führt. Mit seinen faschistischen Truppen will er nun selbst Griechenland in ein paar Tagen erobern. Das geht gründlich schief. Die miserabel ausgerüsteten, aber hochmotivierten griechischen Truppen schlagen die Italiener zurück. In Athen herrscht Jubel, Harriet und Guy mittendrin. Als verbündete Briten genießen sie viel Wohlwollen. Vor allem aber ist Freunde und Helden der Roman einer heiklen Beziehung. Mit feiner Psychologie stellt Olivia Manning dar, wie die Ehe von Harriet und Guy immer mehr in Schieflage gerät. Harriet fühlt sich vernachlässigt. Der Menschenfreund Guy liebt das politische Debattieren in linken Cafés, das Unterrichten und Auftreten. Er ist ein Narzisst, der im Mittelpunkt stehen will, weil er die ständige Spiegelung und Bestätigung seiner Person durch andere braucht. Dann brilliert er mit seinem Charisma und seinem Enthusiasmus, mit dem er alle ansteckt, außer Harriet. Sie wird von ihm ein ums andere Mal versetzt.
Sie reichte ihm Eintrittskarten für die Vorführung eines Films mit dem Titel Pygmalion. Guy gab sie ihr zurück. Tut mir leid, da kann ich nicht. Das ist der Abend, an dem ich vor den Schülern einen Vortrag über den Zustand der linken Bewegung in England halte. Aber du hast versprochen, mit mir hinzugehen. Ich fürchte, das habe ich vergessen. Wie auch immer, der Vortrag ist viel wichtiger. Ich kann die Studenten nicht enttäuschen. Aber mich kannst du enttäuschen?
Kaum erstaunlich, dass sich Harriet in den jungen britischen Offizier Charles Warden verliebt. Während der aus Prinzip tolerante Guy davon wenig beeindruckt erscheint, Hauptsache die Frau ist beschäftigt, zögert Harriet aus schlechtem Gewissen. Frustriert gibt Warden schließlich sein Liebeswerben auf und macht sich auf den Weg an die Front. Im April 1941 beginnt der deutsche Balkanfeldzug. Die Bombenangriffe auf Athen häufen sich. Eines Morgens werden Guy und Harriet von einer gewaltigen Explosion aus dem Bett geschleudert.
Ein Schiff war während des Luftangriffs in Brand geraten und explodiert. Anastia sagte, die Explosion habe Piräus dem Erdboden gleichgemacht. Der Hafen liege in Trümmern. Alle seien tot. Ja, alle, alle. In der Stadt rühre sich keine Menschenseele mehr. Das explodierte Schiff hatte Sprengstoff geladen.
Die Briten haben dem Vormarsch der Deutschen wenig entgegenzusetzen. Bereits Ende April 1941 wird Athen von der Wehrmacht eingenommen. Beeindruckend schildert Olivia Manning Panik und Auflösung in den Tagen zuvor. Knapp gelingt den britischen Truppen die Evakuierung. Harriet und Guy schaffen es gerade noch auf einen überfüllten Dampfer Richtung Nordafrika. Als dritter Teil einer Trilogie ist Freunde und Helden nicht voraussetzungslos zu lesen. Viele Schlüsselszenen der ersten Bände wirken nach. Viele Figuren kehren wieder. Plötzlich ist etwa der eitle Lord Pinkrose wieder zur Stelle. Durch seine alten Cambridge-Beziehungen kommt er auf den Leitungsposten im britischen Informationsbüro, wo er sich allerdings nicht mit kriegswichtiger Aufklärungsarbeit befasst, sondern, wie schon im zweiten Band, mit der Fertigstellung seines Vortrags über Lord Byron. Pinkrose versteht ihn als entscheidenden Beitrag zur Motivierung der Truppen. Seine Ausführungen über den kühnen Dichter, der über 100 Jahre zuvor im griechischen Befreiungskrieg starb, können die deutschen Sturzkampfbomber indes nicht aufhalten. Vergnügen macht auch wieder die schillernde Gestalt des enterbten Prinzen Jakimow. Wem dieser liebenswürdige Schnorrer und Lebenskünstler im Lauf von 3 Bänden ans Herz gewachsen ist, muss sich allerdings auf ein bitteres Finale gefasst machen. Eine Zigarette wird Jakimow zum Verhängnis. Bisher gab es nur eine erheblich gekürzte Übersetzung des Romanzyklus. Die Reize von Mannings Trilogie sind für deutsche Leser deshalb erst jetzt dank der geschmeidigen Neuübersetzung von Silke Jellinghaus zu entdecken. Interessante, komplex gezeichnete Charaktere in Verbindung mit einem spannenden historischen Thema, dem eskalierenden Zweiten Weltkrieg, dargestellt aus einer ungewöhnlichen weiblichen Perspektive.
Das sagte Wolfgang Schneider über Olivia Mannings Freunde und Helden. Silke Jellinghaus hat diesen dritten Teil von Mannings Balkan-Trilogie aus dem Englischen übersetzt, wie bereits die beiden vorangegangenen Bände. Rowohlt, 100 Augen, 515 Seiten, 24 Euro. Lassen Sie uns nun ins Osteuropa der Gegenwart schauen. Als nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 auch ein von Moskau initiierter Krieg in der Ostukraine begann, flohen über 1 Million Menschen aus den neu entstandenen sogenannten Volksrepubliken. Diejenigen, die da blieben, arrangierten sich mit den neuen Machthabern und das oft, weil sie Angehörige zu versorgen hatten, für die eine Flucht nicht in Frage kam. So ging es dem jungen Schriftsteller Stanislav Assejew. Als Alleinverdiener musste er seine Mutter und die beiden Großmütter durch den Krieg bringen. Als er für den Kiew-freundlichen Sender Radio Svoboda zu arbeiten begann, tat er dies nur unter falschem Namen. Die Separatisten nahmen ihn nach 1,5 Jahren dennoch fest. Für Assejew begann eine Gefangenschaft, die von Folter geprägt war. Schon im Gefängnis begann er zu schreiben. 3,5 Monate nach seiner Entlassung erschien sein Buch, das nun auch auf Deutsch zu lesen ist. Ein Zeugnis abgrundtiefer menschlicher Bosheit. Sabine Adler stellt es vor.
Der Ort des Geschehens ist eine stillgelegte Fabrik für Isoliermaterialien. Seit 2014 ist Isolation, ein illegales Gefängnis. Wohl das schrecklichste in der Ostukraine. Isolation liegt mitten in der ehemaligen Millionenstadt Donetsk. Die Adresse Heller Weg Nummer 3, daher der Buchtitel. Stadtbusse fahren am Werksgelände vorüber, das vor dem Krieg zwischen Separatisten und ukrainischem Staat Teil der Kunstszene war. Heute dienen die weit verzweigten unterirdischen Flure und Katakomben sowie die oberen Etagen des Produktionsgebäudes als Folterstätten. Der junge Journalist Stanislav Assejew, der mit 27 Jahren von den prorussischen Separatisten verhaftet wurde, verbrachte hier 28 Monate. Sein angebliches Vergehen? Spionage. Er wurde zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Tatsächlich störte das autoritäre Regime der sogenannten Volksrepublik, dass der Ex-Philosophiestudent für den pro-ukrainischen Sender Radio Svoboda aus dem besetzten Gebiet berichtete. Sein Pseudonym hatte ihn nicht geschützt.
Nun, Sie werden tatsächlich von kleinen Blumen unter den Fenstern begrüßt, wenn Sie in der Sommerzeit ankommen, und in einigen Zellen können Sie eine Klimaanlage finden. Das ist die Wahrheit, aber nicht die ganze. Mein innerhalb eines Monats ergrauter Nachbar wird Ihnen noch Ihren anderen Teil erzählen. Eine Woche konnte er nicht sprechen wegen seiner verschwundenen Stimme, die er in nur einer Nacht verloren hatte, während er schrie, mit an seinen Genitalien befestigten Stromdrähten. Elektrischer Strom und ein Hodensack, von dem sich die Haut abschält, erzählen so viel mehr über die Isolation als eine Klimaanlage.
Mit seiner Ankunft in dem illegalen Gefängnis versucht Stanislav Aseev einzufangen, was ihm und den Mithäftlingen widerfährt. Sein Schreiben, das spürt er sofort, ermöglicht ihm einen Blick von außen auf sich und seine Lage, bewahrt ihn vor dem Suizid, der Verrohung und gibt ihm einen Funken Hoffnung. Er schreibt auf schmutziger Pappe, Papierfetzen, manchmal sogar auf Blättern, die ihm aber häufig genug wieder abgenommen werden. Doch schon das Niederschreiben allein, ohne jede Aussicht auf Veröffentlichung, wirkt wie eine Reinigung, die ihm die erniedrigenden Qualen aus der Seele spült, ihm hilft, sie loszuwerden und zugleich festzuhalten. Kein Krimi-Fantasieprodukt, sondern ein Dokument dunkler, bitterer Realität. Hunderte Männer und Frauen wurden in der Isolation vor allem mit Strom und fast immer sexuell gefoltert. Die Opfer erlitten schwerste Verletzungen, einige starben. Die Mitgefangenen waren häufig Zeugen der Misshandlungen, immer aber bekamen sie die zerstörten Körper zu Gesicht, wenn diese in die Zellen zurückgeschleift wurden. Jeder Folterakt wurde gefilmt und war im Büro des Direktors auf etlichen Bildschirmen live mitzuverfolgen. Aseev sorgte, als er nach dem Gefangenenaustausch 2019 wieder frei ist, dafür, dass das Geschehen in der Haftanstalt bekannt wird und dass es juristische Konsequenzen für die Täter hat. Deswegen verbündete sich Radio Svoboda, für das er inzwischen wieder arbeitet, mit dem Investigativportal Bellingcat aus den Niederlanden. Zusammen erreichten sie, dass der Direktor des illegalen Gefängnisses, Dennis Kulikowski, Palic genannt, festgenommen wurde. Palic, der öffentlich gestanden hat, Menschen selbst gefoltert zu haben, lernen wir in dem Buch von Stanislav Aseev sehr genau kennen.
Was kann man über einen solchen Menschen sagen? Als erstes kommt mir nur Pathetisches in den Sinn. Verbrecher Nummer eins, das absolute Böse. Aber das ist zu abstrakt für den, der das Leben von hunderten Menschen in physische und psychische Asche verwandelt hat. Ein überzeugter Sadist, ein Gewalttäter, ein Henker und Alkoholiker mit klassischer Psychopathie. Dabei ein subtiler Psychologe und Manipulator mit einem guten Sinn für Humor. Genau er hatte das System in der Isolation so aufgebaut, dass die hier Gefangenen einander zu hassen begannen, wodurch sogar die kleinste Andeutung eines Aufstandes ausgeschlossen war.
Die Verhaftung Palic ist eine Genugtuung für den jungen Schriftsteller, der zum einen die unzähligen Straftaten dokumentierte, zum anderen Antworten auf ganz elementare Fragen sucht. Was macht jemanden zum Sadisten? Warum zielt die Gewalt fast immer auf die sexuelle Erniedrigung und Quälerei von Männern wie Frauen? Aseevs Ton ist sachlich und zugleich warm. Er nennt weder Vor- noch Nachnamen seiner männlichen und weiblichen Mitgefangenen, weil er ihnen ersparen möchte, dass man sie erkennt. Selbstmitleid gibt er keinen Raum. Klug und hellwach beobachtet er auch sich selbst.
Eine weitere Form der Psychohygiene in der Isolation war die absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der anderen Gefangenen, die auch mich selbst zwischendurch erfasst. Einmal, als mein Zellengenosse und ich Haferflockenbrei zubereiteten, begannen sie in der Nachbarzelle jemanden zu foltern. Es wurden elektrische Stromstöße eingesetzt, was am charakteristischen Stampfen der Beine zu erkennen war. Und obwohl mein Zellengenosse bleich wurde und keinen einzigen Löffel essen konnte, wartete ich selbst lediglich 20 Minuten, bis ich mit dem Mittagessen begann. Und dies damit rechtfertigte, dass die Folter sowieso nicht aufhören würde, der Brei aber abkühlen und zu einem einzigen kalten Klumpen werden würde. Ich erinnere mich, dass sich mein Pritschen-Nachbar, der erst etwa einen Monat saß, große Sorgen machte und die ganze Zeit wiederholte, wie ergeht es Sergej dort? Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich schon anderthalb Jahre in der Isolation und der unendliche Strom solcher Sergejs hatte mir nicht nur das letzte Körnchen Mitgefühl ausgeschwemmt, er begann mich zu nerven.
In kurzen Kapiteln führt Stanislav Asejew das Regelwerk des illegalen Gefängnisses vor. Er schreibt über Angst und die Zeit der Stille nach den Qualen. Er fragt, was verrückt und was die Norm ist in einem Kosmos, der von Wahnsinn regiert wird. Er lässt uns an seinen Erinnerungen teilhaben, als sich alle seine Gedanken nur noch um Selbstmord drehten. Er erklärt, warum sich sein Hungerstreik als sinnlos herausstellte, welche Art Humor in einer solchen Atmosphäre entsteht. Detailliert schildert er auch die Methoden der Folter und Einschüchterung. Über viele Monate hinweg erleben Gefangene die Haftanstalt nur ausschnitthaft, weil sie sich stets eine Plastiktüte über den Kopf ziehen müssen. Helle Tage ist ein wichtiges Zeitzeugnis, das wertvolle Fakten über die Regierungsmethoden der separatistischen Volksrepubliken enthält. So bedrückend der Stoff auch ist, als Leserin ist man erleichtert, dass die Folterer diesen beeindruckend starken Autor nicht brechen konnten. Dass er uns so offen an seinen düstersten Erinnerungen teilhaben lässt, dass er uns verrät, wie er sie in Schach hält. Ein ungeheuer klug reflektiertes Buch über kaum zu ertragendes Unheil.
Sabine Adler war das über den Report des heute 32-jährigen Stanislav Asejew. Heller Weg, Geschichte eines Konzentrationslagers im Donbass 2017 bis 2019 ist der Titel dieses Buches. Herausgegeben wurde es von Andreas Umland, übersetzt von Martina Steiß und Charis Haska, Ibidem Verlag, 206 Seiten, 16,80 Euro. Ja, und ist gar nicht so einfach, jetzt unmittelbar zu einem leichteren Thema zu wechseln. Dennoch möchte ich Ihre Neugier wecken für die heutige Lesezeit, die Sie wie jeden Mittwoch um 20.30 Uhr hören können. Der Deutschlandfunk, das werden Sie sicher an der einen oder anderen Stelle schon mitbekommen haben, feiert 60-jähriges Jubiläum. Und wir in der Literaturredaktion haben das zum Anlass genommen, einige literarische Besonderheiten aus unserem Archiv zu bergen. Heute Abend können Sie eine Lesung der 2015 verstorbenen Gabriele Wohmann hören. Bevor Wohmann im Juli 1978 aus dem Roman Frühherbst in Baden-Weiler las, führte sie selbst in den Roman ein und sagte Folgendes.
Der Komponist Hubert Frey, der in der folgenden Passage im Wartezimmer und in der Praxis seiner Ärztin am Kurort sich befindet, ist etwa Mitte 40 und er verlebt den bundesrepublikanischen September des Jahres 1977 in der abgeschirmten Welt von Baden-Weiler zwischen alten Leuten. Er hat dabei ein Unzugehörigkeitsgefühl, aber andererseits fühlt er sich wohl und vom historischen Parkhotel auch wie beschützt. Geografisch und politisch und vor allem autobiografisch hält er diese südalemannische und ungewisse und frühherbstliche Zeitspanne für irgendwie lauerhaft. Offiziell ist das nur, dass er eine Kur macht, halboffiziell erwartet er eigentlich einen grundsätzlichen und allgemeinen Zusammenbruch, einen Einsturz seiner ganzen bisherigen Existenz. Er verordnet sich aber eine ironische Distanz dazu, das ist ihm zu viel Dramatik. Er möchte sehr vieles ändern, jetzt so jenseits von Lebensmitte und Liebesgeschichten und beruflicher Avanciertheit. Wie es weitergehen soll, weiß er nicht, zum Beispiel zwischen ihm und seiner Frau Selma, die sehr viel mehr Talent hat für die Selbstständigkeit. Sie ist eine freie Mitarbeiterin beim Fernsehen. Sie macht das, was man Selbstverwirklichen nennt, und ihm flößt das etwas Angst ein bei Frauen.
Gabriele Wohmann war das über ihren Roman Frühherbst in Baden-Weiler. Und die Lesung von Gabriele Wohmann aus unserem Archiv, die hören Sie heute um 20.30 Uhr in der Lesezeit. Und nicht im Frühherbst, sondern im Frühjahr, da schauen ja alle Literaturinteressierten nach Leipzig. Im zweiten Corona-Jahr leider natürlich auch mit der Frage, wird die Leipziger Messe in diesem März in Präsenz stattfinden? Gestern hat sich dazu der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, zu Wort gemeldet und er ist zuversichtlich, dass die Messe stattfinden wird und das in den Leipziger Hallen. Dafür braucht es allerdings eine Änderung der Corona-Schutzbestimmungen durch die Landesregierung. Eine Entscheidung dazu fällt spätestens Anfang Februar. Am 7. Februar muss nämlich eine neue Schutzordnung in Kraft treten. Und Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, die hat heute Hoffnung gemacht, dass sich die Buchbranche vom 17. bis 20. März treffen kann. Mit dieser immerhin halbwegs optimistischen Aussicht geht der Büchermarkt zu Ende. Hier folgt Forschung aktuell. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Einen schönen Nachmittag wünscht Wiebke Poromka.